Sag mal, was hörst du mich?
Ja, ich höre dich, aber sag noch mal was.
Ich dich auch, großartig.
Ja, aber das ist das falsche Mikro.
Ah ja, gut, das dann.
Aber bei mir auch.
Okay, Stummschalten ist jetzt nicht so ganz das Richtige. Ah, dieses Ausgabegerät, nein, Eingabegerät mir anzeigen.
Jetzt, ne?
Ja.
Ah, perfekt. Großartig. Hör auf, der Tag hat
Perfekt.
echt Potenzial. Das kann nur besser werden.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass dieser Einschub in Hernes Thierry das Einzige ist, was mich bei diesem Kapitel echt noch bei der Stange hält. Frohes neues Jahr übrigens.
Frohes neues Jahr. Gut, also wo sind wir denn? Bei Skodi und Simon. Also genau da, wo wir Simon verlassen haben. Irgendwo in diesem komischen, verlassenen Ort. Bei einer Rimmersfrau, die lauter Kinder um sich gescharrt hat und Simon behalten will.
Genau.
Kapitel 16, die Heimatlosen. Sollte ich vielleicht noch erwähnen.
Genau, und wir hatten Simon das letzte Mal in Kapitel 14, die Krone aus Feuer. Und ihn da quasi verlassen, wie er da irgendwie so halb betäubt, wach wird und Skodi halt neben ihm sitzt und irgendwas murmelt von wegen, sie will ihn behalten und er findet seine Gefährten nicht wieder und alles sehr konfus.
Ja, und irgendwie gruselig, weil sie begrapscht ihn ja gefühlt auch noch. Also ich
finde. Uah.
Ja, genau.
Also falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, ist eins meiner absoluten Hasskapitel. Ich finde es fürchterlich. Und ja, ich gestehe auch tatsächlich, ich habe es seit langem mal wieder gelesen, sonst überfliege ich das nur, weil ich denke, oh, nein, 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 ich will das nicht lesen. Ich will das nicht lesen. Nein. Ich finde es fürchterlich. Wirklich. Es ist.
Ja, es hat auch sehr unschöne Szenen, ja.
Ja. So, aber was hast du vorhin gesagt? Bringen wir es hinter uns. Also, wir sind zeitlich genau quasi, schließt das jetzt nahtlos an, Kapitel 14 an. Mhm. Und Simon ist quasi wie ferngesteuert. Und zwar eigentlich das ganze Kapitel über.
Ja, doch, tatsächlich, das ganze Kapitel über, ja.
Ja.
Weil nicht durchgehend von der gleichen Person, aber ja.
Ja. Yeah. Aber irgendwie nicht Herr seiner Sinne.
Das auf jeden Fall nicht. Skodi befiehlt ihn auf jeden Fall aufzustehen und rauszugehen. Und ja, wie gesagt, er macht sich Sorgen um seine Freunde. Die Kinder draußen, die tanzen da quasi um ein Riesenfeuer, in dem sie quasi alles reinschmeißen, was irgendwie brennbar ist oder auch nicht.
Oh.
Und ja, ich ja, fand das, also die Stimmung ist schon sehr komisch. Kantaka, die einzige ist, die da irgendwo noch in Freiheit ist, die traut sich auch nicht in die Nähe, die hört man nur irgendwie im Hintergrund jaulen. Beziehungsweise sie scheint auch, Skodi scheint anscheinend Kantaka irgendwie weghalten zu können. Also sie beeinflusst anscheinend nicht nur Simon und die anderen zwei, sondern irgendwelche Zauberkräfte scheint sie ja doch zu haben.
Ja, und die beiden anderen liegen gefesselt an irgendeiner Klostermauer da in diesem Innenhof. Sludik ist bewusstlos, Binabik, ja, so halbwegs.
Simon wird jetzt dann von Vren auch noch gefesselt. Das befiehlt Skodi. Wobei der ja sich ja wirklich komplett irgendwo unter ihrem Einfluss befindet.
Ja, das tun sie aber alle, ne? Also alle im Sinne von sowohl die Kinder als auch Binabik, Sludik und Simon. Du hast schon recht, Kantaka ist die Einzige, die da irgendwie.
Ja, aber die kommt auch nicht ran. Aber zumindest nicht in dem Moment. Wobei ich bei Vren eher den Eindruck hat, dass er das freiwillig macht. Also vor allen Dingen später.
Mhm.
Also er bekommt ja dann auch die ein oder anderen Anweisungen. Und ich hatte ja auch vorher schon Simon irgendwie so seltsam angeguckt und da seltsam reagiert. Und wie war es? Er ist ihr Metzger und Vorkoster. Und ich will gar nicht wissen, was die alles. Koch, genau. Ich will gar nicht wissen, was die alles geschlachtet haben.
Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir tatsächlich gleich noch zu. Bah. Ja, Simon wird gefesselt, wird in die Richtung von Sludik und Binabik da an die Mauer geschoben. Und Skodi fängt dann tatsächlich an, irgendwie so eine Art Beschwörung die sie damit beginnt, dass sie Ren auffordert, Honsa zu holen. Und diese Honsa bringt einen Korb mit. Und in diesem Korb befindet sich ein ganzer Stapel, naja, abgefressener Schädel, könnte man sagen. Die wirft sie dann auch ins Feuer. Das ist der Moment, in dem Simon sich darüber im Klaren ist oder darüber nachdenkt, was denn wohl eigentlich wirklich mit den Eltern von diesen Kindern passiert ist. Und wo ihm dieser Gedanke Metzger und Koch wieder durch den Kopf schießt. Mhm. Entschuldigung, Ted, aber Kannibalismus? Wirklich? Boah.
Ja, wir hatten das letzte Mal. Er setzt halt solche Sachen immer sehr pointiert ein, was es halt immer noch so viel grausamer macht.
Ja.
Mit dem Teil konnte ich noch besser umgehen als später noch mit den Sachen, die noch so passieren. Ja, Skodi kratzt auf jeden Fall auch noch irgendwelche Runen auf den Boden und fängt dann an, irgendwie so ein komisches Lied zu singen, das anscheinend auch irgendwie noch von Leichen oder irgendwas handelt.
Ja, da bin ich auch nicht so ganz schlau draus geworden. Also.
Und jedenfalls ruft sie am Schluss noch nach der Herrin Silbermaske und dem Herrn Rotauge. Also von denen hatte sie ja auch schon vorher gesprochen.
Ja.
Was ja sicherlich zumindest Utoko ist und ich denke einer aus der Roten Hand. Beziehungsweise vielleicht sogar Ineluki
selber. Oder sogar Ineluki selber, ne? Genau. Ja, das funktioniert aber nicht so ganz, wie Skodi sich das vorgestellt hat.
Ja, die sind nicht so interessiert an der ganzen Sache, glaube ich.
Die denken sich wahrscheinlich auch, was soll so eine kleine Rimmersfrau da in irgendeiner Weise ja, zu bieten haben.
Ja, was will denn die Alte jetzt schon wieder?
Ja, alt ist sie ja nicht, ne?
Ja. Ja, also ungefähr genauso schnell, wie die beiden erscheinen oder irgendwelche Nornen erscheinen. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das Utoku war oder eher so der Anrufbeantworter.
Nein, ich würde eher sagen, dass das einer von der Roten Hand war. Das wäre so meine Vermutung.
Auch die Gestalt später.
Mhm, genau.
Gut, dann sind wir uns einig. Aber so das erste Gespräch bricht relativ schnell ab, wo Skodi auch entsprechend entsetzt ist, weil sie hätte ja was zu bieten. Und sie befiehlt jetzt Vren, das Schwert zu holen. In dem Moment habe ich mir gedacht, viel Spaß, viel Erfolg.
Ja, wobei ich in dem Moment eigentlich ehrlich gesagt gedacht habe, wenn sie denen das Schwert geben will, warum ist das Schwert nicht längst da oder warum hat sie nicht längst versucht, es herzuholen und hat mit ihrem, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Hokuspokus angefangen, als das Schwert schon da war. Ganz intelligent scheint sie auch nicht zu sein. Also die hellste Kerze auf der Torte ist das definitiv nicht. Hm?
Nee, den Eindruck hatte sie bisher aber auch nicht gemacht.
Nein, natürlich nicht. Aber wie gesagt, also es scheint, sie möchte sich da einschmeicheln, woher auch immer sie die Verbindung hat und die Herrin Silbermaske und den Fürsten Rotauge kennt, wo auch immer her sie diese Kenntnisse hat, wie sie das bewerkstelligen muss, was sie da tut. Also sie hat ja irgend so ein rötliches Pulver, mit dem sie einen Kreis auf den Boden streut und dann die Runen, die sie dann da reinkratzt und sie scheint ja auch bis zu einem gewissen Grad Erfolg zu haben, weil ja irgendjemand erscheint, in Klammern meine Vermutung halt jemand von der Roten Hand, die aber sich, wie gesagt, nicht interessiert zeigen. Und dann erst kommt sie auf die Idee, das Schwert zu holen, weil anscheinend hören die ihr auch nicht richtig zu. Und sie meint jetzt natürlich, wenn sie das Schwert direkt dabei hat, dass sie dann mehr Gewicht hat und vielleicht erhört wird, wie auch immer.
Ja, wobei es ja schon irgendwo den Eindruck macht, als hätte sie mit denen schon mal irgendwann Kontakt gehabt. Weil woher kennt sie sie sonst?
Ja, das habe ich ja gesagt. Woher weiß sie das? Woher kann sie das? Keine Ahnung.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass wir das je erfahren werden.
Nö. Nö. Stumpf nö. Sag ich jetzt einfach
weil,
nö.
Es geht ja nicht wirklich gut dann später mit ihr aus, glaube ich. Mit keinem.
Nö, genau. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Skodi hat dann die Idee, Vren, hol mal dieses Schwert. Und genau, Sabrina sagte vorhin schon, ja, viel Spaß. Genauso sieht es nämlich aus.
Ja, Vren versucht's, holt andere Kinder. Sie versuchen es nochmal. Ja, klar, dass das Schwert diesmal wieder tonnenschwer ist und sich nicht von A nach B bewegen lässt. Das hat halt seinen eigenen Willen. Das weiß selber, wann es von A nach B gebracht werden will. Also, so gesehen auch sehr interessant, weil das Schwert will anscheinend nicht zurück. Also, es will nicht zu Utoku. Weil das wäre ja jetzt der einfachste Weg gewesen. Weil das Schwert scheint ja irgendwas mitzubekommen. Sonst könnte es ja nicht selber entscheiden, wie schwer bin ich denn heute und von wem lasse ich mich von A nach B tragen.
Interessanterweise scheinen das die beiden anderen Schwerter ja nicht zu machen, ne?
Ja.
Also dieses, ich nenne es jetzt mal Bewusstsein zu haben, dass sie wissen, wo sie hin müssen. Von Light wissen wir ja nur, dass es quasi sinkt und seine Brüder sucht.
Und von Minea wissen wir ja eigentlich gar nichts. Aber oder es ist quasi der Versuch von, bitte schauen Sie mir beim Denken zu.
Wir hören Versuch, dir beim Denken zu.
Okay, oder das. Oder Dorn möchte eher von Simon getragen werden, weil es sich auch die besseren Chancen ausrechnet, wenn man diesem Schwert Bewusstsein zusprechen möchte, zu seinen Brüdern zu kommen. Weil es zumindest die richtige Richtung ist. Utoku wäre die falsche Richtung.
Die Frage ist jetzt tatsächlich, wo oder wie definieren wir zurück? Weil zurück impliziert ja auch tatsächlich, dass es irgendwo hingeht, wo die Schwerter schon mal waren.
Ja, oder die Schwerter spüren nur, dass die Distanz sich verringert. Ich weiß es doch auch nicht.
Nein, das ist alles völlig legitim. Du hast vorhin, ich glaube, ohne dass du was gesagt hast, hast du was mega Wichtiges gesagt. Aber ich werde da jetzt nicht mehr drauf rumreiten, weil...
Mist.
Ja, macht nichts. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ist alles gut. Ja, aber wie schon gesagt, also Dorn weigert sich. Es will nicht wirklich. Und wie du schon sagtest, also Skodi hat dann die Idee, also nicht Vren und die Kinder, die das dann wohl schon zu mehreren versucht haben, sollen dieses Schwert holen, sondern es ist ja Simons, in Anführungszeichen, Schwert. Er hat es ja bisher immer getragen und dann soll er es jetzt auch tragen. Vren insistiert da, der findet das nicht so toll, dass Skodi beschließt, dass Simon jetzt das Schwert holen soll. Und Vren muss Simon dafür auch wieder losbinden.
Ja, in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht, also für Vren scheint ja Skodi wirklich was zu bedeuten. Also da scheint ja doch irgendwie eine Art Chemie zu bestehen. Also während sie ihn ja nur so als Diener benutzt, liegt ihm ja anscheinend was in ihr.
Ja, andererseits, wenn er auch nur einigermaßen vernünftig ist und ein bisschen intelligent denken würde... er insistiert ja nachher, dass Simon zu alt ist und dass Skodi deswegen Simon nicht behalten kann. Ihm muss doch auch fürchterlich klar sein, dass er irgendwann auch mal zu alt ist. Und dass ihm damit das gleiche Schicksal droht wie allen anderen älteren Menschen auch. Oder verdrängt er das?
Ja, wahrscheinlich. Definitiv. Also, ja, Vren, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Schwierig.
Ja, gut.
Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Art Stockholm-Syndrom oder wie war das?
Ja, durchaus möglich. Das kann natürlich auch sein.
Trotzdem, das macht Vren noch. Also er bindet oder losbinden oder schneidet die Fesseln wieder von Simon. Und Simon holt tatsächlich Dorn, weil er kann sich auch nach wie vor nicht irgendwie wehren. Also unter diesem gleichen gruseligen Einfluss scheinen ja die Kinder nur teilweise zu leiden. Weil bei dem, was da passiert, wäre ich wahrscheinlich schon längst schreiend davongelaufen. Also bringt auf jeden Fall Simon Dorn zu ihr. Trotzdem funktioniert das mit dem Kontakt zu den Nornen nach wie vor nicht so, wie sich Skodi das vorstellt. Deswegen soll Vren als nächstes Blut holen. Wo ich mir dann echt, weil er dann auf Binabik und Sludig zustapft, wirklich sehr, sehr große Sorgen um Sludi gemacht hat, weil das dann so im ersten Moment so gewirkt hat, okay, da schneidet ihm jetzt gleich die Kehle durch.
Ja.
Also es sind mehrere Szenen dabei, wo ich mir denke, okay, ich verstehe, dass du diese Bücher nicht, dieses Kapitel nicht magst.
Ja.
Aber glücklicherweise an der Stelle weigert sich Vren, ihm die Kehle durchzuschneiden. Zwar aus anderen Gründen, aber er sagt, nee, macht er nicht. Und er geht dann eher auf Simon los.
Und hast du gelesen, was Skodi da schon sagt, dass er kein Blut im Kreis verschütten darf, weil sonst die Kleinen kursiv gedruckt schwärmen?
Ich hatte es gelesen. Ja,
aber
ich
nicht bewusst registriert. Gefragt.
Ja, ich habe mir noch gewundert, weil ich in dem Moment an die kleinen Kinder gedacht hat, die sie ja auch in ihrer Horde, Schar, also um sich darum hat. Und mir dachte, wie sollen denn die Kleinen schwärmen? Aber jetzt so im Nachhinein, nach dem zweiten Teil dieses Kapitels, macht das Sinn, ja.
Ja. Also sie spielt da auf die Bucken an, die dann im nächsten Teil, wenn wir wieder bei Simon sind, da, dem Ganzen dann noch die Ekelkrone aufsetzen, ja.
Ja, die sind sowieso furchtbar. Ja, Bren geht auf jeden Fall auf Simon los und verletzt den. Und ich glaube, damit, dass Simon zusammenbricht, verlassen wir das Kapitel. Oder möchtest du dazu noch irgendwas ausführen?
Nein.
Siehst schon, das wird heute eine kurze Folge.
Ja, das ist ja. Es passiert eine Menge, aber es passiert, ja, wobei, mal gucken, was jetzt so im nächsten Abschnitt passiert, weil da ist doch so das ein oder andere, wo wir ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Diskussionsbedarf oder ich Diskussionsbedarf habe. So, ob du den hast, weiß ich nicht, aber ich werde dich schon drauf schubsen.
Na dann ab nach Hernistier zu Megwin und Eole. Die immer noch, die hatten wir ja auch irgendwo verlassen, als sie gerade diese Tür zur Sisi-Stadt geöffnet hatten und staunend davor
Zu
standen.
Momo, 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 zu dem, was sie für eine Sisi-Stadt halten. So, ne? Ja, ich weiß, ich habe schon geleakt, dass das Metsutua ist und hier steht es ja jetzt auch gleich.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also dass das irgendwie nach einer Sisi-Stadt, allein wie die im ersten Moment in dem letzten Kapitel beschrieben wurde, da wäre ich auch drauf gekommen, dass es eine ist. Also habe ich ja auch vermutet.
Ja, alles gut. Ja, und hier kommen wir jetzt an eine Stelle, also so die ganze Zeit haben wir eigentlich hier diesen Widerspruch zwischen Eolair will zurück und Meg will weiter. Die beiden
Ja, fünf.
kammeln sich permanent darum. Und da kommt jetzt auch die Stelle, an der Megwin halt diese fürchterliche Haarspalterei betreibt, so nach dem Motto, Eolair sagt, ihr habt versprochen, ihr kommt mit zurück, wenn wir die Tür wenn ich die Tür aufgebrochen habe. Und sie sagt, ja, aber wir haben die Tür, ihr habt die Tür nicht alleine aufgemacht, ich musste euch helfen und deswegen habe ich jetzt das Recht, hier mitzubestimmen. Also, ah, manipulatives Miststück. Punkt.
Ja,
Entschuldigung.
aber ehrlich, das ist bei mir kam eher an so, boah, wir wissen alle, dass wir da irgendwie unten in der Stadt landen. Könnt ihr bitte mal hinne machen? Und nein, wir gehen garantiert auch nicht bis nur bis zur Treppe. Wir gehen sowieso weiter. Könnt ihr jetzt bitte mal hinne machen und aufhören zu diskutieren?
Es zieht sich ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, gut.
Wenn ich mir das hier so durchblätter, ich habe mal so eben 4 Seiten gar nichts angeleuchtet, also habe ich mir gedacht, oh komm, mach mal hinne hier. Vier Seiten lang nichts zu sagen oder ist nichts Interessantes passiert.
Ja, doch, Eole und Megwin steigen tiefer in die Stadt hinab. Und noch tiefer. Und noch eine Treppe und noch tiefer.
Ja, weil da hinten ist irgendwo ein Licht.
Sie stiegen hinab wie zwei kleine Sterne, die in einen gewaltigen Abgrund sinken. So den Satz, es hätte schon gereicht. Punkt.
Ja, der ist
Aber
auch so schön.
da Ted ja sehr ausschweifend, ich finde das manchmal schon sehr, ja.
Ja, Fluch und
Also
Segen.
er hat so eine Art und Weise, dass man da manchmal steht und auch von diesem Langweiligen gequält ist und denkt, boah, jetzt komm inne pushen. Mach hinne. Ja, wir werden das an anderer Stelle in einer anderen Staffel noch sehr deutlich beleuchten.
Aber offensichtlich sind wenigstens die Schnitzereien nur schön.
Ja, und es sind nicht Schnitzereien, sondern, Moment, ich hatte mir was markiert.
Das siehst du, bei mir steht Steinschnitzereien, deswegen.
Vielmehr schien der Stein selbst sich zu exakten und im Auge wohlgefälligen Formen gebildet zu haben, wie eine von Gärtnern gepflegte und beschnittene Hecke in der Gestalt eines Vierfüßlers oder Vogels wächst.
Ja, okay. Das kam dann noch später, ja.
Also, ja, ein bisschen später, aber da passiert halt auch zwischendrin nicht viel.
Ja, dahinten ist ein blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau.
Ja, aber es spricht ja auch.
Ja.
Dann später. Ja, spätestens jetzt ist sowieso alles zu spät. Was macht es? Da ist ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau.
Ja, deswegen, wegen diesem Licht sind wir ja da überhaupt hin, weil das hat ja dann Eole auch interessiert.
Ja, Und zwar stellt sich heraus, nachdem wir weiter runtergestiegen sind, einen Turm durchquert haben, noch weiter runtergestiegen sind, befinden wir uns in einer Arena.
Zwischendrin, weil du vorhin gesagt, manipulatives Miststück, zwischendrin hat sie ja nochmal Eolair sich genau angeschaut, hatte noch Erinnerungen daran, wie sie Eolair zum ersten Mal gesehen hat, aber warum soll er sich für sie interessieren, wo ich mir gedacht habe, ach Mädel, wieso denkst du eigentlich, dass du so unattraktiv bist? Jeder Topf hat irgendwo seinen Deckel. Frag ihn doch einfach erstmal.
Ja, aber mit anderen reden, damit haben die es nicht so.
Nee.
Aber beide kein nicht.
Kapitel. Punkt. Nee. Da warst du schon hartnervig diesmal.
Ja. Ja. Ja.
Okay. Wahrscheinlich bezog sich das auf das diesmal.
Nein, immer.
Sag ich doch. Ja, ich hatte mir von Megwin irgendwie so eine zweite Eowyn erhofft, aber Spoiler-Alarm ist sie nicht. Sie ist einfach nur nervig bis jetzt. Bis jetzt. Ich kann das nicht genauer beurteilen.
Ich mag sie auch nicht besonders.
Fällt kaum auf. Also jetzt mal die Bösewichtinnen, außen vor gelassen. Von den weiblichen Personen ist sie jetzt momentan tatsächlich die nervigste und unsympathischste. Lass das einfach so stehen, das ist meine Meinung. So.
Ich sag da jetzt auch gar nichts zu. Ich überlege jetzt nur gerade, was wir sonst noch so für weibliche Personen haben, die wir irgendwie so, ja, aber gut. Da kommen wir vielleicht noch
über Vara lieber
zu sprechen. Ui, und das will was heißen. Ach, Vara, die tut mir eigentlich einfach, eigentlich kann sie mir nur leid tun. Aber da kommen wir dann.
Ja.
Ach, nächstes. Also das, was mich halt bei diesem Kapitel echt bei der Stange hält, ist die Tatsache, dass das nächste Kapitel danach kommt, weil das ist nämlich eins meiner Lieblingskapitel. Das ist so richtig schön, das finde ich.
Ja, aber Vara nervt mich nicht. Also, nicht
in aber Megwin nervt dich.
Ja, schon ja, irgendwie.
Okay.
Also so, ich weiß nicht, ich müsste jetzt die letzten Folgen hören, was sie sonst über die beiden gesagt haben, aber so, ja, Vara nervt manchmal auch, wenn sie nicht redet, aber nicht so sehr wie Megwin. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir das noch nicht aus ihrer Sicht gesehen haben. Aber gut, bin schon still. Zurück in die Arena.
Zurück zu unserem blauen Licht. So, also so langsam, so.
Ja, außerdem ist es bunt, glaube ich, so hin und wieder. Also wir sind in dieser Arena, wir finden da was und zwar einen, ja, wie es aussieht, Kristall. Und da ist ja erstmal ein weißer Stein, okay. Also doch nicht so ganz so blau.
Ja gut, aber wie in der Tiefe des Steins zarte Farben einander jagen. Ringelblumen gelb und Korallenrot, scheues Lavendelblau, fließend wie Quecksilber. Ach, also doch schillert in allen Regenbogenfarben. Ja, ja Ted, ja, ein schöner Stein. Entschuldigung. Seitdem ich den Mann kenne, werde ich respektlos. Nein, alles gut.
Auf jeden Fall fängt jetzt auch Megwin an, noch mehr Stimmen zu hören, weil vielleicht sollten wir noch mal kurz erwähnen, was Megwin da überhaupt da runtergebracht hat, ist, dass sie auch irgendwelche Träume hat oder hatte. Also es ist nicht nur Simon derjenige, der ständig irgendwelche Träume hat, auch Megwin ist in ihren Träumen von irgendeiner schillernden Sisi-Stadt verfolgt worden und das hat sie dazu gebracht, überhaupt dort in die ganzen Tiefen danach zu suchen.
Ja, ja, genau.
Und deswegen stehen wir jetzt von diesem kunterbunten Stein und hören Stimmen. Kennen wir ja auch von Simon, der hört auch öfters mal Stimmen, die kein anderer hört.
Hört sie denn Stimmen oder eine Stimme und hört sie die alleine?
Nein, die hört auch, ja doch, ich glaube, die hört auch Eolair. Und ich würde sagen, nach dem, was die Stimme so sagt, muss es wieder die von Amerasu sein. Die ja schon in, lass mich spicken, Kapitel 11 versucht hat, oder Kapitel 10 irgendwo.
Kapitel 10, der Spiegel.
Ich habe vergessen, eine Ziffer aufzuschreiben. Die dort schon ihren zweiten Versuch gemacht hatte, die Tino Kedaya zu erreichen.
Genau.
Mhm. Und das jetzt hier muss schon der vierte Versuch sein und es scheint auch der letzte zu sein, weil sie langsam keine Kraft mehr hat. Also sie versucht, die Kinder Rujans zu erreichen.
Mhm. Rujan W., der Seefahrer.
Mhm. Und die denkt auch tatsächlich, dass Megwin und Eolair zu den Tino Kedaya gehören, was ja nicht so ist, aber die zwei kommen nicht so wirklich zu Wort, beziehungsweise da ist dann die Kraft schon so weit geschwunden, dass sie die Antwort nicht mehr so richtig versteht.
Amarasu. Amarasu versteht nichts mehr, und aber sie erzählt noch weiter. Und ja, was erzählt sie denn so?
Ja, sie fordert sie auf jeden Fall auf, sich nach Jaoe Tenukai zu begeben.
Ja, was noch?
Sie redet außerdem von den großen Schwertern. Und wenn sonst noch was war, dann habe ich es nicht so wahrgenommen.
Okay. Ich flehe euch an, vergesst den alten Hader, das Unrecht von einst. Ein größerer Feind bedroht uns jetzt beide.
Das war diese eine Geschichte, die... Nee, das war das diese Geschichte, die zur Trennung geführt hat? Nee, ne? Kann nicht sein.
Da haben die Tinugedaya ja gar keine Aktien drin in der Geschichte. Okay.
Ja, aber dass das zwischen den Sisi und den Tinokedaya auch nicht so gut die Beziehungen, das kriegen wir ja auch gleich noch mit.
Genau. Also, pass auf. Die Tinokedaya sind wie die Sidaya und die Hikedaya damals aus dem Garten gekommen. Das wird hier jetzt, ne, also der Garten ist untergegangen und die sind geflüchtet nach Ostenart. Die Tinokedaya sind damals so eine Art Diener der Sidaya gewesen.
Das hatte ich noch ein bisschen auch den Eindruck.
Ja, und haben sich dann dagegen aufgelehnt. Dazu werden wir später irgendwann noch mal mehr erfahren, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Tinukedaya sind jetzt halt nicht so besonders erpicht darauf, sich wieder mit den Sidaya abzugeben, weil sie halt Angst davor haben, dass sie wieder in diese Knechtschaft zurückgezwungen werden.
Ja,
das ist auch der Grund.
Kapitel eindeutig gezeigt, ja.
Genau, so. Aber um das mal so... Ich will jetzt auch nicht... Nee, wir lassen das jetzt. Das belassen wir jetzt dabei.
Ja.
Weil die droppen... Wir kriegen gleich sowieso noch so ein paar Sachen, wo wir noch mal ernsthaft drüber diskutieren müssen. Ja, so. Also das ist das, was Amarasu sagt. Vergesst das, und wir haben jetzt einen viel größeren Feind und der bedroht uns beide, also die Sidaya und die Tinukedaya. Sie sagt, ne, folgt, kommt nach Jaoe Tinukai.
Ihr werdet ja sicherlich wissen, wo das ist. Voilà, glaube ich bei Megwin nicht, ne?
Nein, Megwin weiß das nicht, genau. Und halt die drei großen Schwerter. Viele suchen nach den Schwertern. Es könnte unser aller Rettung sein. Oder unser Untergang.
Ja, Verbindung ist schlecht, Verbindung bricht ab. Megwin und Eolia stehen da und wissen damit jetzt auch nichts anzufangen. Stellen fest, dass sie halt damit, wie gesagt, gar nichts anfangen können. Und was machen sie jetzt mit diesen Infos? Und Megwin hat jetzt bis jetzt auch nicht das gefunden, was sie sich erhofft hat. Nämlich eigentlich die Rettung durch die Sithi. Aber sie sehen die nächsten Lichter blitzen. Und es kommen nochmal vier Gestalten dazu. Diesmal keine Kristalle etc. oder welche, zumindest mit irgendwelchen Kristallstäben. Kommen da vier Wesen auf sie zu, die wohl auch eher, naja, schüchtern und zurückhaltend sind. Die hatten auch, glaube ich, im ersten Moment ein bisschen Angst vor den beiden.
Ja, und die beiden vor denen auch, ne? Also Eolia zieht sein Schwert. Ja, diese, ich nenne es jetzt mal Personen, sind halt zurückhaltend, schüchtern, riesengroße Augen, spindeldürr. Die Kristallstäbe hattest du schon erwähnt. Anscheinend unbewaffnet. Und die erkennen aber Megwin und Eolia als, sie nennen es Kinderhörns, also Hernistiri.
Ja, sie sagen dann aber auch, sie haben sich gefürchtet, weil sie mit diesem Scherben geredet haben.
Weil Eolia und Megwin mit dem Scherben gesprochen haben.
Mhm. Genau. Mhm. Und stellen sich dann aber vor als Yesfidri, Jovenai, Imai An, Idris Hadra. Und sagen, dass wir uns gerade in Metsutur befinden.
Ja.
Und im weiteren Verlauf dieses Gesprächs stellt sich dann heraus, dass es sich bei diesen vier tatsächlich um Tinukedaya handelt.
Mhm. Und die verstecken sich tatsächlich hauptsächlich vor den Sisi.
Was mich tatsächlich gewundert hat. Also das hat mich gewundert, ja, weil eigentlich bis jetzt in der Geschichte ja eher die Nornen die Bösen waren und die Sisi die Guten, in Anführungszeichen. Und daher habe ich das ein bisschen erstaunt.
Okay. Ich freue mich auf Brüder des Windes.
Ja, hol das Schild raus. Kein Kommentar, ich weiß schon.
Brüder des Windes wird erzählt aus der Sicht von einem Tino Kedaya.
Ah, okay. Mhm. Okay, könnte interessant werden, weil das ist schon wieder... Also nach dem, was ich jetzt aus dem Kapitel weiß, scheint das eine sehr interessante Sichtweise zu werden.
Du weißt, wie das letzte Buch heißt, was jetzt kürzlich veröffentlicht worden ist?
Nee, habe ich verdrängt, wie gefühlt alles, was ich versuche, aus der letzten Lesung zu verdrängen.
Das Buch heißt Die Kinder des Seefahrers.
Ja, okay.
Ja?
Gut. So. Gut. So, jedenfalls sind die, diese Tino Kedaya auch Dwerlinge oder auch die Unterirdischen.
Oder auch Domhaini, die haben ganz viele Namen.
Mhm. Ja, Überraschung.
Ja, je nach Volk, das sich über sie gerade unterhält. Genau.
Ja, aber ich glaube, Dwerlinge hatten wir in diesem Buch schon mal. Das war das mit die quasi unter dem Berg geschürft haben oder beziehungsweise irgendwelche Sachen geschmiedet haben. Wo ich tatsächlich gedanklich eher bei Zwergen waren, weil das halt so ähnlich wie das englische Wort für Zwerg klingt.
Ich setze jetzt nochmal einen drauf. Und zwar, eurem Anblick nach, sagt Yisfidri, hat sich Herrns Volk kaum verändert, seit wir Tino Kedaya aus den Bergen es zuletzt zu Gesicht bekamen. Warum meinst du oder kannst du dir vorstellen, warum das vielleicht bemerkenswert ist?
Weil die Dwerlinge genauso langlebig sind wie sie, aber die Menschen ja sich in Generationen weiterentwickeln?
Es hat eigentlich eher was damit zu tun, dass die Tino Kedaya sich verändern. Das sind nämlich Wesen, die sich an ihre Umgebung anpassen.
Das ist auf jeden Fall sehr krass, weil sie ja wirklich so, wirklich sehr farblos und ja, halt das, was in dem Punkt sind die auf jeden Fall das, was Maegyn eigentlich erwartet haben. So quasi Wesen, die im Dunkeln sehen können und eigentlich kein Licht brauchen so richtig.
Mhm.
Das hatte ja eigentlich Maegyn da unten erwartet.
Nur, dass es halt nicht die Sisi sind, ne?
Ja, genau. Also die Dwerlinge oder die Tino Kedaya oder wie auch immer man sie nennen mag, sie machen keinen unsympathischen, sondern eher einen sehr schüchternen Eindruck.
Verschüchtert, finde ich. Trifft es noch mehr.
Ja, stimmt. Verschüchtert trifft es noch eher, ja. Aber trotzdem irgendwie so ein bisschen gruselig, aber so zu Unrecht gruselig. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ja.
Lange, hagere Gestalten mit wirklich, also allein das Wort fahle Haare, das nimmt man ja heutzutage auch nicht mehr so oft.
Mhm.
Also so farblos einfach. Ja, aber warum auch? Weil in der Dunkelheit gibt es keine Farben. Dafür brauchst du Licht.
Ja, genau.
Ja, und die Tino Kedaya haben aber eher den Eindruck, dass die Stimme aus dem Scherben sie mit diesen Geschichten über die großen Schwerter ködern wollte. Und da haben wir wieder dieses, ja, sie haben ja früher irgendwie die Sachen geschmiedet. Das hatten wir, glaube ich, bei irgendeinem der vorherigen Kapitel, dass sie quasi die Edelsteine von den Hernistiri bekommen haben und dafür halt Kunstvolles daraus erschaffen haben.
Ja, sie droppen aber noch was anderes.
Was, das meinst du den Part mit, wie dass die Tino Kedaya die großen Schwerter zu ihren Meisterwerken zählen? Ja, da habe ich noch einen Teil gedacht, weil Moment mal, wer hat denn dann Leid geschmiedet? Ich dachte, da hätte Ineluki die Finger mit im Spiel gehabt. Bei den anderen weiß ich es ja nicht, aber vielleicht hat Ineluki ist ja eigentlich ein Sithi. Von daher hat er vielleicht den ein oder anderen Tino Kedaya zur Hand gehabt, der ihm dieses Schwert schmieden konnte. Lass mich einfach reden.
Ja, wir hören dir beim Denken zu. Es ist alles gut. Ich lass dich einfach. Genau. Bin immer wieder gespannt, was da alles so rauskommt. Wenn ich dann auch so kleine Krümelchen hinfüttere, die halt definitiv so im Text stehen. Ich meine, das lässt sich jetzt nicht verleugnen, das steht da.
Ne? Ja, ich bin auch immer wieder gespannt, was da so alles rauskommt.
Ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen reden, definitiv. Und das macht dieses Kapitel auch für mich in dem Sinne jetzt mal ein bisschen erträglich. Ja, so. Also, Die beiden Grüppchen tauschen sich dann so ein bisschen aus, wer was von Amarasu gehört hat. Und Amarasu hat tatsächlich auch schon von einem handlosen Josua gesprochen, den Eolair natürlich kennt. Ja, und Klappe, und das war's dann eigentlich aus Metsutua, oder?
Ja, wobei halt, ich weiß halt, auch die Übergänge sind halt auch immer wieder phänomenal. Also diese letzten Sätze sind schon nicht immer schlecht. Aber als er endlich den Blick von den großen, milden Augen der erstaunten Unterirdischen abwandte, um Eolair anzusehen, zeigte das Gesicht des Grafen den Ausdruck eines Menschen, den der Blitz in seinem eigenen Haus erschlägt. Armer Eolair.
Ja, guckt wie die Kuh, wenn es blitzt, nur nicht so schnell, oder?
Offensichtlich.
Ah ja, aber ich sag mal, ganz ehrlich, versetz dich mal in die Lage. Da stiefelst du da völlig nichts an. Also erstmal, dass du da so eine Stadt im Berg findest. Dann hast du da so einen Kristall, der so vor sich hin brabbelt. Hast du eine Vermutung, was das sein könnte?
Problem ist bei Scherben, Teil eines großen Ganzen. Kristall kann ja wohl nicht der gleiche Meteorit gewesen sein, aus dem auch ein anderes Schwert geschmiedet worden ist, oder? Wie gesagt, ich schmeiß hier einfach Sachen, wenn du mich solche Sachen fragst.
Ja, alles gut.
Keine Ahnung. Aber Scherben klingt eigentlich eher nach einem Bruchteil von was Größerem. Weil die Tinokidaya sprechen ja nicht nur von irgendeinem Kristall, weil das Ding muss ja total groß sein. Also wenn ich die Beschreibung nach der Beschreibung von Magwin und Eolair gehe, ist das Ding ja nicht gerade klein. Also nicht hier so Lavalampe, sondern eher so Typ Mannshoch. Und die sprechen von den Scherben.
Wie kann Amarasu denn zu diesem Scherben sprechen?
Genauso wie Simon und Jiriki mit diesem Spiegel sprechen können. Hat ja auch schon funktioniert. Das war ein Teil eines Drachen. Oh, keine Ahnung.
Wird er hier irgendwo... Ah, ich habe nicht aufgepasst. Doch, den Zeugen.
Zeugen?
Ja, sie rufen sogar durch den Scherben nach uns. Den Zeugen, der so viele lange Jahre geschwiegen hat. Sagt ihr das was? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kommen wir irgendwann nochmal drauf.
Zeuge wäre dementsprechend irgendwas, was ja schon viel miterlebt hat und mitgesehen hat. Sag jetzt nicht so, bevor ich mich nicht im Kopf und Kragen rede hier.
Also, alles gut. Tust du gar nicht. Gut. Alles klar. Also, ja. Von mir war es das zu dem Abschnitt.
Gut. Gut, dann verlassen wir Magwin und Eolair und begeben uns wieder dahin zurück, wo wir eigentlich beide nicht sein wollen, nämlich zu Simon.
Aber ist nicht mehr lang und dann haben wir das Thema erledigt. Hurra. Und so kurz wird die Episode hier gar nicht. Wir haben jetzt schon bestimmt eine gute Dreiviertelstunde schon jetzt. Das liegt aber daran, dass die Tinokidaya reichlich Stoff bieten.
Gut, ich hätte jetzt gesagt, es liegt auch daran, dass wir 20 Minuten lang gequasselt haben, um uns rauszureden, aber es hat auch nichts geholfen.
Ja, mal gucken, gut, wie viel mir nach dem Schneiden noch von überbleibt.
Weniger Quatsch.
Du, ich glaube tatsächlich, Simon, dass dieser Podcast auch davon lebt. Punkt.
Ich hoffe doch.
Also Simon. Punkt.
Simon hat anscheinend mal kurz das Bewusstsein verloren. Und kriegt sie jetzt gerade wieder. Also wir erinnern uns, gerade als wir ihn verlassen haben, hat Bren ihn angegriffen, ihm das Messer nicht mit voller Breitseite reingerammt, aber irgendwie anscheinend seinen Rücken erwischt. Simon ist zu Boden gegangen und wird jetzt wieder wach. Skodi flucht, weil natürlich jetzt ihr Lieblingsdiener ihren Liebling verletzt hat. Und außerdem ist jetzt Blut im Kreis.
Das ist nicht gut, ne? Das hatte sie ja vorhin schon gesagt, dass das auf jeden Fall nicht passieren soll. Also Vren soll Blut bringen, ja, aber nicht verschütten, weil Blut im Kreis lockt die Kleinen kursiv gedruckt an.
Jedenfalls mit ihren Mächten, wie auch immer gearteten Mächten, weiß nicht, ob das so eine Art Telekinese ist, greift jetzt anscheinend Vren an. Ich habe den Eindruck, dass er da gerade erstickt. Ja, du wolltest was sagen? Und ja, irgendwo im Hintergrund heult immer noch Kantaka. Also wobei, Skodi, also zu diesem Thema, ich habe den Eindruck, dass Vren erstickt, aber er wird von niemandem angefasst, also auch nicht von Skodi. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt quasi mit den Händen über ihm steht, sondern ohne, dass da irgendjemand steht, windet er sich da quasi irgendwie vor Schmerzen.
Ja, Also Skodi kann halt auch auf irgendeine Weise irgendwie darauf Einfluss nehmen. Sie ist ja auch aus der Rimmersmark geflohen, weil man ihr vorgeworfen hat, eine Hexe zu sein, ne?
Naja, nicht ganz zu Unrecht offensichtlich. Und nicht gerade die netteste Hexe.
Genau.
Was Skodi aber anscheinend nicht mitbekommt, ist, dass im Vorjahr dann doch wieder ein Gesicht da ist. Und das spricht dann eher zu Simon. Da hatte ich dann so den Eindruck, dass so ein bisschen so diese Einflussmöglichkeiten auf Simon sich ein bisschen ändern. Also Skodis Einfluss tritt dann so langsam in den Hintergrund, dafür der Stimme immer mehr in den Vordergrund.
Mhm. Ja.
Wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass das einer von der roten Hand ist.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Und Simon hat ja schon mal die Bekanntschaft der roten Hand gemacht.
Hatte.
Damals, ja, Steinigungsnacht.
Ah, ja, stimmt. Stimmt. Okay.
Und von dessen wegen, ist die rote Hand da jetzt auch sehr an Simon interessiert. Also irgendwie ist das alles ein völliges Durcheinander. Ich habe die Vermutung, / den Verdacht, dass die rote Hand auch durch dieses Blut von Simon jetzt auf Simon aufmerksam wird. Das wäre so meine Theorie dahinter.
Tatsächlich glaube ich, also ich meine, dann im nächsten Moment erscheinen ja auch die Bucken aus dem Boden. Um das mal ein bisschen abzukürzen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das nur an dem Blut liegt, das jetzt Vren irgendwie verschüttet hat. Ich glaube, dass eher daran liegt, dass die rote Hand jetzt wahrgenommen hat, Moment mal, dieser Typ, den uns hier Skodi gerade quasi vor die Kamera gehalten hat, das ist doch der, den wir schon die ganze Zeit suchen. Wir schicken jetzt mal die Bucken. Also an dem Blut glaube ich nicht, dass es liegt. Ich glaube, das ist mehr so, also meine Theorie, so der Grund, warum die Bucken jetzt auftauchen.
Okay. Ja, ne? Wobei Skodi ja explizit sagt, kein Blut im Kreis, weil sonst kommen die Kleinen und schwärmen. Ja, Entschuldigung. Schon untermauert schon eher so diese Theorie. Aber sei es, wie es sei, es wird nicht völlig aufgeklärt. Wir lassen es dahingestellt sein. Und manchmal ist es ja auch schön, dass da anhand dessen, was im Text steht, nicht immer alles unbedingt 110%ig eindeutig ist. Und vielleicht ist es auch mal so ein stilistisches Mittel, um zu sagen, ja, pff, ne, guck doch einfach mal, wo du bleibst.
Deine Theorie würde halt dadurch untermauern, da würde das untermauern, warum sind diese ganzen Rimmersstädte so leer? Also sowohl die Stadt, aus der ja Skodi kommt, als auch diese Stadt. Da ist ja niemand mehr. Wohin sind die alle geflüchtet? Wir haben ja jetzt schon viele Ecken trotzdem von Ostenart bereist, aber wir haben eigentlich selten irgendwelche Flüchtlinge getroffen. Und wenn die ganze Zeit die von irgendwelchen Bucken umgebracht worden sind, dann würde mich das auch nicht wundern.
Also sagen wir mal so, die Rimmersmänner sind jetzt größtenteils in Hernestier, ne?
Ja, aber wir hatten ja schon auf dem Weg, als nachdem Simon sich auf den Weg zu Dorn erstmal gemacht hatte, hatten wir ja zwei Städte, die auf einmal komplett unbelebt waren, wo sie gedacht haben, sie können da ihre Vorräte auffüllen. Und aus einer dieser beiden Städte, deren Namen mir jetzt dummerweise nicht einfällt, kommt ja Skodi.
Skodi kommt ja aus Grinseby. Nee, gar nicht wahr, stimmt gar nicht.
Nee, in Grinseby sind wir jetzt.
Ja, genau.
Ich dachte, Hestad? War das Hestad?
Ja, genau. Genau.
Und das war ja auch eine der Städte, in denen, ich glaube, da ist Simon quasi vorher noch auf Ingen Jäger getroffen. Ich glaube, das war Hestad. Und die war ja auch ansonsten unbelebt. Und sie wollten ja eigentlich dort immer ihre Vorräte auffüllen. Und da stellt sich mir halt die Frage, was ist mit diesen ganzen Rimmersmännern passiert? Weil in Naglimund sind sie nicht angekommen. Und die Frauen und Kinder nimmst du jetzt nicht auf den Kriegszug nach Hernestier mit. Und die Alten und Kranken etc. Also, würde dann aber Sinn machen, wenn du sagst, okay, die sind von den Bucken irgendwie entvölkert worden.
Gucken wir mal.
Gut. Also, die Bucken krabbeln aus dem Boden, was ziemlich gruselig ist, weil wir reden hier trotzdem von einer Gruppe, die hauptsächlich aus lauter kleinen Kindern besteht. Und das ist echt unangenehm, bei der Vorstellung, dass sich die Bucken jetzt einfach nur über die kleinen Kinder hermachen oder eher nichts mehr übrig lassen. Weil wir haben die ja schon in Naglimund erlebt und ich möchte da eigentlich auch nicht weiter drüber nachdenken. Alles gut, aber nicht bei Kindern. Da habe ich ein Problem mit. Bienenbeck schreit um Hilfe?
Ja, und was passiert denn mit Dorn?
Das wird auf einmal total leicht und Simon kann es in der Gegend rumschwingen. Also der hat sich jetzt inzwischen auch wieder trotz Schmerzen im Rücken aufgerappelt, nimmt das federleichte Dorn, weil ich den hier auch irgendwo stehen habe, es quasi meldet sich so, ja, jetzt bin ich kooperationsbereit, jetzt können wir mal loslegen. Mhm. Also Simon mäht damit wohl einige von diesen Bucken nieder. Und macht sich so Richtung Wienerbeck und Ludig auf, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die beiden liegen irgendwo noch gefesselt in irgendeinem Eck rum. Die Bucken fallen anscheinend auch übers Godi her, was jetzt auch nicht ganz so schlimm ist. Zwar unangenehm, aber also für sie, aber vermissen werde ich sie jetzt nicht.
Mhm.
Und
bah.
ja, ich verstehe dich. Was aber dafür auch spricht, dass Godi jetzt geschwächt ist, zum einen, dass Simon sich wieder frei bewegen kann und auch kein Tacker kommt.
Ja,
also die genau. Springt hier gerade in den Kreis und verteidigt auch, ja, gefühlt erst mal Simon und mäht sämtliche Bucken, die sie in die Schnauze kriegen kann, nieder. Also scheint irgendwo Godi ihre Kraft verloren zu haben oder zu weit geschwächt zu sein.
Ja, die ist ja jetzt auch damit beschäftigt, dass sie sich gegen diese Bucken wehren muss, die ihr da halt,
ja, genau.
An die Wäsche wollen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber an die Kehle wollen ist vielleicht die bessere Auswahl.
Zu Leibe rücken.
Leibe rücken, sehr gut. Sehr schön.
Deswegen, ich glaube, dass wir ich bin der festen Überzeugung und ich hoffe es sehr, dass wir in den nächsten Kapiteln nichts mehr von Skodi erfahren, wie es ihr ergangen ist. Ich möchte es gar nicht wissen.
Dann wollen wir mal gucken, ob Ted deine Wünsche erhört. Ja.
Boah, das wird ja noch gruseliger. Nee, bitte nicht. Simon hört währenddessen er hier die Nornen, wie gesagt, der Einfluss von Skodi ist dann irgendwo weg, aber dafür hat er ständig die Stimmen der roten Hand im Kopf. Ja, wir können uns auf die rote Hand einigen. Und die verhöhnen ihn irgendwie so ein bisschen und locken ihn so, komm doch her, komm zu uns.
Also ich würde sagen, nicht die rote Hand, sondern einer von der roten Hand. Ja. Das sind ja fünf. Ja, Ordnung muss sein. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, Chaos. Bucken im Kreis, Bucken greifen die Kinder an, Bucken greifen Skodi an. Simon setzt sich mit Dorn zur Wehr, Kantaka flügt durch die Bucken durch. Simon schlägt sich zu Sludig und Bienenbeck durch. Bienenbeck sagt hier ab, flüchten, Kantaka voran und wir hinterher, hin zu den Pferden. Simon will erst noch seine Satteltasche mitnehmen, weil er seinen weißen Pfeil nicht liegen lassen will. Den holt dann allerdings Bienenbeck, weil Simon halt wohl schon kaputt ist. Sludig kriegt die Satteltaschen umgehängt, weil der...
Stopp, da ist vorher noch was ganz Wichtiges.
Was habe ich vergessen?
Also ich habe zwei Stellen, die mir sagen, das genaue Datum sagen. Wir haben immer noch den letzten Tag.
Okay, das habe ich überlesen.
Ja, zwei Stellen. Zum einen, also es ist der letzte Tag des Tiaga. Also wir haben die gleiche
Zeit.
Zum einen spricht Skodi erstmal von einer wilden Nacht. Und das ist irgendwie so betont. Also das war schon im ersten Teil.
Okay, das ist eher
was
so
was für indirekt, eine Nacht das ist. Ja, was für eine Nacht das ist, eine wilde Nacht. Und dann die Stimme der roten Hand sagt, du weißt, dass wir siegen werden, kleine Fliege. Gerade in diesem Augenblick fällt fern im Süden einer deiner stärksten Verbündeten. Verzweifelt stirbt.
Oh, das habe ich überlesen. Ja, aber es Lav Mansa, ne? Es ist die gleiche Nacht wie die, in der ja, in Navan Prürates gerade alles dem Erdboden gleich macht. Ja. Vielleicht sollte ich da doch ein bisschen mehr drauf achten, weil Ted hat ja echt was über für diese Synchronizitäten, dass er dann halt wirklich so Momente hat, wo dann Dinge nicht gleichzeitig im Buch, aber gleichzeitig in der realen Zeitebene passieren. Und ja, und Lav Mansa, ja, alles klar, super, großartig.
weil hier an der Stelle habe ich mich jetzt eigentlich eher... Das hatte ich mir vorhin schon aufgeschrieben mit diesem, okay, wilde Nacht, dachte ich mir, ja, okay, kann sein, muss aber nicht. Aber dieses, gerade jetzt im Moment, in diesem Augenblick, fällt fern im Süden einer deiner stärksten Verbündeten, habe ich mich gefragt, wer ist denn jetzt gemeint, Rhaenyssin oder Dinivan? Im Zweifelsfall beide, ich weiß schon, aber wahrscheinlich die Niban, oder?
Keine Ahnung. Naban? Die Kirche? Keine Ahnung. Du.
Achso, ne? Du meinst die Kirche an sich? Ja, kann ja auch sein. Mhm.
Gut.
Aber das waren die Stellen, die mir hier noch vorher eingefallen sind, bevor Simon mit den anderen flüchtet.
Sehr schön, ja.
So, jetzt darfst du wieder.
Ach, ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich war. Satteltaschen mit dem weißen Pfeil holen, Sludik die Satteltaschen umhängen, Kantaka vorweg, alle anderen Kantaka hinterher. Kantapa heißt das, glaube ich.
Inzwischen ist Simon auch, Milapik auch mal aufgefallen, dass Simon ja verletzt ist. Das hat er wohl auch nicht so gecheckt. Ja, aber der halb benommen ist Ludik ich glaube, Simon, die müssen sich quasi anscheinend irgendwie gegenseitig zu den Pferden führen, weil die sind ja beide nicht ganz da.
Mhm.
Also, irgendwie alle auf die Pferde, Simon zuerst, Simon prescht los. Ja, immer noch die Stimmen der roten Hand im Hinterkopf, die sagen, er soll zu ihnen kommen.
Ja.
Und Dorn ist natürlich auch bei Simon festgeschnallt. Ja. Und Simon reitet los und Heimfinder prescht los und glaubt ungefähr gefühlt so lange, bis irgendein Baum Simon vom Pferd holt.
Bam. Genau.
Das war's. Noch Fragen?
Ja, Kapiteltitel.
Die Heimatlosen. Ja, beides.
Mhm. Beides? Wieso beides?
Naja, komm. Zum einen die Tinokedaya, die haben ja auch, wenn die quasi früher irgendwie so Sklaven oder Diener der Sithi waren, dann und sich jetzt verstecken, dann haben die gefühlt auch nicht wirklich eine Heimat. Ja, und die Kids, wenn da überhaupt irgendwelche überlebt haben, würde ich auch irgendwo als heimatlos deklarieren.
Gut, so, Halleluja, geschafft.
Was ist hinter dir?
Ja, es ist halt wirklich, es ist unheimlich gruselig, es ist abstoßend, eklig, es ist, ich bin immer froh, wenn ich das, wie gesagt, wenn ich es denn dann nochmal lese oder höre, dann, nächstes Kapitel. Ich weiß, was passiert, ich brauche das nicht. Aber gut. Da werde ich das nächste Kapitel umso mehr genießen. Das ist das Kapitel 17, eine kleine Wette.
Eine ganz kleine Wette.
Ja, genau. Wir werden zum nächsten Mal auch, wenn ich das richtig habe, ein Kapitel lesen, Sabrina, richtig?
Ja, richtig.
Gut.
Weil im Podcast-Universum steht hier Weihnachten vor der Tür, also von daher im Zeitkontinuum.
Gut, das ist aber gar nicht schlecht, dass wir bezüglich der Veröffentlichung ein bisschen hinterherhinken, weil dann habt ihr nächstes Jahr im Frühjahr ein bisschen länger was davon, wenn wir nämlich mal eine Weile nicht aufnehmen können. Da gucken wir mal, wo wir uns dann da alle zusammen wieder einfangen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wann ich wieder zu Hause bin. Das ist auch noch nicht ganz abschließend geklärt. Ich habe tatsächlich Urlaub vom 28. Januar bis zum 29. März.
Solange du mir gesund wieder zu Hause ankommst, ist alles gut.
Ach, klar. Kein Ding. Alles gut. So, gut. Noch irgendwelche Anmerkungen?
Nö, von meiner Seite aus nicht.
Dann muss ich jetzt singen oder möchtest du? Oder müssen wir überhaupt absingen?
Auch meinst du nicht, die Leute würden das vermissen, wenn wir nicht sagen würden, wie sie uns erreichen können über zgetpodcast@gmail.com oder sie können uns kontaktieren über Facebook und Instagram und ich glaube, sie denken mittlerweile alle an die Spoilerwarnung, die haben sie oft genug vorgebetet bekommen und wir freuen uns über sämtliche hochsternigen Bewertungen und konstruktiven und hilfreichen Rezensionen, wo sie uns bewerten können. Und zwar nicht einfach irgendwas, mit dem wir nicht umgehen können.
Ich komme mir halt bei diesem Abgesang immer vor wie ein Papagei. Weißt du, oder wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, weil es ist immer das Gleiche. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer uns schon so lange zuhört, der kann es mitsprechen wahrscheinlich.
Meinst du? Aber wir haben den Discord-Server vergessen.
Okay, also für sämtlichen Spoiler- oder spoilerfreien Talk bitte auf dem Discord-Server. Links wie immer in den Shownotes. Und jetzt bin ich am Ende. Zumindest für heute. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Thank you.
kommen. Boah, diese Ecke an dem Zahn, ne? Das ist ein Schneidezahn unten. Da kommst du dauernd dran. Das ist voll kacke. Gott sei Dank tut es nicht weh. Es ist anscheinend...
Es wird eine sehr interessante Aufnahme heute.
Warum? Weil ich so oft Krawall gebürstet bin.
Ein bisschen.
Bitte?
Ein bisschen.
Ein bisschen. Ja, ja. Und dann noch mein Lieblingskapitel. Ich will hier raus. Wer hatte eigentlich die Idee mit diesem Podcast?
Ich weiß auch nicht.
Ja, verdammt. Mein Vergangenheits-Ich war ein bisschen dämlich.
Das hat halt einfach die schlechten Kapitel verdrängt.
Wahrscheinlich. Nun ja, gut, also.
Bringen wir es hinter uns.
Genau so.